Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Heute ist zu Gast Timo Sherifliolu. Er hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich den Data Mesh. Er hat eine Umfrage in dem Bereich gemacht, auch ein Forschungsprojekt. Wir gehen heute näher darauf ein, was ist eigentlich ein Data Mesh und danach noch die Erfahrung aus der Umfrage, aus seinen persönlichen Erfahrungen mit den Unternehmen, mit Mittelstandsunternehmen, was momentan die Probleme und die Herausforderungen dabei sind. Also herzlich willkommen, Timo.
Ja, hallo René, vielen Dank für die nette Begrüßung und dass du meinen Nachnamen so schön ausgesprochen hast. Ja, ich bin sehr gespannt und schauen wir mal, was wir so zusammenbringen.
Ja, dann beginnen wir heute vielleicht gleich mal, was ein Data Mesh ist. Das ist noch ein bisschen ein neues Wort, vielleicht kannst du mal definieren, um was handelt es sich eigentlich beim Data Mesh? Also ich kenne auch den Data Lake von früher. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum jetzt ein Data Mesh? Was ist eigentlich ein Data Mesh?
Genau. Ja, vielleicht fange ich da am besten erstmal bei der Problematik an, um Data Mesh zu erklären. Also die Problematik, kann man das überhaupt Problematik nennen? Es ist einfach eine Gegebenheit, die jetzt so wahrscheinlich kommen wird in der Zukunft, oder wir stecken schon mittendrin. Wir sammeln pro Tag enorm viele Daten, ja. Ob es Sensordaten aus der Produktion sind, ob es Kundendaten sind, ob es frei verfügbare Daten sind, Wetterdaten, was auch immer. Social Media zum Beispiel, ja, das sind auch Unmengen von Daten, die da anfallen, aber das kennen wir ja alles schon. Aber da stellt sich ja natürlich die Frage, wie lässt sich das alles in sinnvolle Sachen verwerten? Ja, wie kann ich daraus sinnvolle Schlüsse ziehen? Wie kann ich das überhaupt für mein eigenes Geschäft verwenden? Und vielleicht sogar datenbasierte Entscheidungen treffen. Ja, dass mein Unternehmen data-driven ist. So, und da kommen wir zu einem Punkt, wo diese ganze Menge an Daten irgendwann zu so einem kritischen Punkt kommt, wo wir einfach den Werten, also die Werte aus den Daten nicht mehr herausziehen können und den Nutzen daraus nicht mehr rausziehen, weil es einfach nicht mehr handelbar ist. Es ist einfach zu viel. Ja, es überfordert das Data-Team, ja, wenn es überhaupt ein Data-Team gibt in einem Unternehmen, in vielen Industrieunternehmen, die jetzt so mittelständig sind, beispielsweise Metallindustrie, ja, die haben die Notwendigkeit dafür noch nicht erkannt. Ja, da gibt es nicht mal ein Data-Team. So, und in Unternehmen, wo das schon so etabliert ist, da haben wir die Situation, dass diese Teams, die dafür zuständig sind, permanent überfordert sind. Alle aus dem Unternehmen fragen Daten an. Ja, beispielsweise bin ich in der Produktentwicklung und ich möchte jetzt gewisse Nutzerdaten haben, wie beispielsweise, weiß ich nicht, eine gewisse Kampagne gelaufen ist. Dann muss ich extra das Data-Team anfragen und wenn ich kein sinnvolles System schon habe, muss ich es anfragen und die stellen dann die Daten bereit. So, und das passiert natürlich im ganzen Unternehmen mit unterschiedlichen Anfragen, sodass das Ganze gar nicht mehr richtig gehandelt wird.
Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht eine kleinere Firma oder mittlere Firma, wenn man davon ausgeht, es gibt vielleicht 100 Datenanalysten, Data Scientists, Projektmanager, die auf die Daten draufgehen, das sind ja schon fast 100 Personen, dann ist es ja so, die Daten brauchen nicht nur Rechte für die Personen, sondern auch für funktionale User, also für Programme, die drauf zugreifen, die auch noch da sind, falls ein Mitarbeiter die Firma verlässt. Und wenn das alles mal eingerichtet ist, das ist schon komplex, wenn man das Ganze multipliziert mit Datenquellen plus Rechte plus vielleicht Projekte. Und jetzt nimmt man noch an, Mitarbeiter wechseln jetzt von einem Team in ein anderes Team. Da müssen ja die ganze Rechte wieder angepasst werden. Und also das ist eine riesen Herausforderung für Unternehmen. Ja.
Ganz genau. Da sprichst du nämlich ganz genau diese wichtigen Punkte an, die die Prinzipien oder diesen Paradigmenwechsel zu Data Mesh eigentlich ausmachen. Ich kann einfach mal versuchen, Data Mesh so zu erklären. Also ich habe da so eine bildliche Vorstellung davon, die mir tatsächlich jemand anderes mal so wiedergegeben hat, als ich versucht habe, Data Mesh zu erklären. Das war ganz interessant und das hat es eigentlich so ziemlich auf den Punkt gebracht. Also stell dir einfach mal vor, du hast so ein klassisches Data Lake, ja, so ein Data Warehouse oder ein Data Lake, und stell dir diesen Data Lake als echten See vor, als Badesee, ja, da gibt es Regeln für diesen Badesee, da gibt es Liegeplätze, da gibt es Schirme, da gibt es Personal, da gibt es Leute, die das verwalten müssen, das Wasser muss untersucht werden regelmäßig, ja, da ist ein riesen Rattenschwanz hinten dran und da ist ein ganzer Mechanismus, der dafür funktionieren muss. So, und jetzt versuch dir vorzustellen, wenn wir von Data Mesh reden, dann reden wir von einem dezentralen System. Das, was du dann im Data Lake hast, das versuchen wir dann einfach für dich, ja, in deinem Domain-Team, in deinem Zuständigkeitsbereich, für dich einen kleinen Teich anzulegen, sozusagen. Dein Vorteil? Also das Wasser kommt trotzdem aus dem Data Lake, ja, da muss eine Verbindung geschaffen werden durch Data Streaming, Apache Kafka, ja, da sprechen wir von Data in Motion. Und dein Teich aber, den kannst du ja komplett selbst verwalten. Du kannst selbst entscheiden, wer darf da rein, ja, wie soll der überhaupt gestaltet sein, wie groß soll der sein, was für ein Wasser soll da rein, welche Qualität soll es haben. Ja, das kannst du alles selbst entscheiden. Und das ist eigentlich so bildlich gesprochen eine gute Vorstellung davon, was jetzt da eigentlich der Unterschied ist. Anstelle, dass alle in denselben See springen, verwaltet einfach jeder seinen eigenen Teich. Weil nur du selber verstehst ja am besten, wie dein Teich aussehen muss. Wenn du jemanden sagen musst, was du brauchst, ja, dann führt das immer zu Übertragungsproblemen. Ja. Und jemand anderes ist dann abhängig von dieser Situation.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht sicherer ist, um dein Beispiel nochmal aufzugreifen. Wenn wir es annehmen, es kommt ein Hai in den großen Badesee, ja, dann kann der rumschwimmen und das ist natürlich dann eine Gefahr und das nehmen wir an, das wäre ein Hacker. Und jetzt hat man so einen kleinen Teich, da kommt er ja dann gar nicht rein oder wenn er mal reinkommt, dann ist er nur da. Also es ist eigentlich auch noch sicherer, wenn man anstatt einen großen Badesee hat, kleinere Teiche, die vielleicht noch abgesperrt sind. Also es gibt da auch viele Vorteile, es hört sich wirklich spannend an, das Konzept.
Ja, ich denke also, was Cybersicherheit und sowas angeht, da sind wir ja in gefährlichen Gewässern unterwegs jetzt aktuell in Deutschland, ja. Zu dezentralisieren macht definitiv auch in dieser Hinsicht sehr viel Sinn.
Ja, sehr schön. Danke für die Erklärung, auch für die spannende bildliche Erklärung. Also das hat sich auch bei mir eingeprägt mit dem Badesee, muss ich immer wieder dran denken. Und den kleinen Teichen, das geht nicht mehr raus aus dem Kopf. Ich hoffe auch mal, dass es für die Hörer dann sehr einprägsam ist, was ein Data Mesh ist. Jetzt kommen wir dazu. Ich meine, du hast jetzt nicht nur Erfahrung zum Data Mesh, sondern du hast auch schon Firmen interviewt und versucht rauszufinden oder herausgefunden, was die Probleme sind. Ist darüber Forschungsarbeit oder ist ein Forschungsprojekt. Und es ist natürlich auch spannend, was sind so die Ergebnisse oder was sind die Herausforderungen bei Unternehmen? Was kann man noch verbessern in Richtung Data Mesh?
Ja, also Herausforderung ist zunächst einmal, dass wir eine vernünftige Grundlage brauchen. Also man braucht erstmal ein Verständnis davon, wie sind überhaupt die ganzen Prozessabhängigkeiten und die ganzen Dataflows in einem Unternehmen. Das wissen die Unternehmen manchmal selber nicht genau. Und wir haben da jetzt tatsächlich ein Unternehmen gehabt, wo wir wirklich von Abteilung zu Abteilung durchgelaufen sind. Ja, die sind da sehr bemüht drin, das alles schön aufzudröseln. Und da sind wirklich sehr interessante Erkenntnisse bei rausgekommen, wo wir merken, okay, ja, da sind wirklich sehr viele verschiedene Bereiche, die nicht miteinander kommunizieren, wo viele Medienbrüche dazwischen sind. Und das heißt dann natürlich im Umkehrschluss, da geht Geld verloren, ja, da geht Geld verloren, da gehen wichtige Informationen verloren, da entstehen Fehlerquoten, ja, wo jedes Mal so ein Medienbruch ist, heißt das auch, dass da dann was schieflaufen kann. Diese Grundlage, die muss erstmal geschaffen werden. Ja, und am besten, während man diese Grundlage schafft, hat man das mit dem Data Mesh Ansatz schon im Sinn, ja, dass man das quasi schon gemeinsam entwickelt. Also man weiß ja, wir fangen erstmal an mit kleinen Mikroprojekten. Ja, wir machen erstmal einen kleinen Bereich, ja, und dann schauen wir mal, wie kann das miteinander kommunizieren? Wie können wir da so einen dezentralen Ansatz ansetzen und schauen erstmal, wie das funktioniert, und dann geht man Step by Step vor. Also es ist wirklich ein Entwicklungszyklus, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist nichts, wo man sagt, ja, ich installiere jetzt ein ERP-System, ja, was haben wir denn hier für Anforderungen? Und dann installieren wir ja mal irgendein schönes SAP-Modell für euch, bauen wir da mal zusammen. So ist das nicht. Das ist wirklich ein Umdenken. Das fängt von unten an, von der Kultur her schon. Man muss unten ansetzen, dass man schon ein Change-Management anstößt und die Mitarbeiter, die Leute mitnimmt, ja, weil das ist Praxisbezug hier. Das Data Mesh ist auf das Nutzungsverhalten der User konzentriert. Und da ist es wirklich wichtig, dass man von unten anfängt. Das Change Management auch dafür sorgt, dass gewisse Kompetenzen schon vermittelt werden. Ja, wenn ich da nicht schon beginne, dann könnte das dazu führen, dass das Fundament nicht glatt und gut aufgetragen ist. Und ja, da kommt das Haus schon mal in Schieflage.
Wie siehst du dann, dass die Grundlage oder Fundament sind es dann, wie du schon gesagt hast, dass die Mitarbeiter geschult werden, dass die vielleicht technologische Schulungen haben oder also Hard Skills, sagen wir mal, vielleicht Python programmieren, Kafka einsetzen, Visualisieren machen, oder ist das vielleicht eher auch in Soft Skills, also Change Management, dass man bereit ist zu Wechsel und Wandel? Das gibt ja auch öfters, dass Mitarbeiter nicht wechseln wollen. Ich glaube, im IT-Umfeld ist es auch eher ausgeprägt, dass man eher nicht so flexibel ist. Wie kann man am besten dann dieses Fundament aufbauen, oder was ist dann da der Knackpunkt?
Ja, also ich sag's ganz ehrlich, es ist nicht einfach, oder es wäre auch ein bisschen illusorisch zu glauben, dass man normale Mitarbeiter dann dazu bewegen kann, Python zu lernen und dann, dass sie wirklich da Data Science-Kenntnisse sich aneignen. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das möglich ist. Also da sehen wir sehr oft, die haben halt oft auch gar keine Lust, sich dann mit dieser neuen Thematik zu beschäftigen, weil die mit anderen Dingen beschäftigt sind. Das ist auch gar nicht deren Bereich. Ja, deswegen, was das angeht, da muss man ehrlich sein und da muss man auch sagen, es müssen so sinnvolle Schulungen sein, dass das ein bisschen mehr nicht von der technischen Seite ist, sondern von dem Verständnis dafür, was Daten eigentlich bedeuten. Ja, welche verschiedenen Datenformate gibt es, welche verschiedenen Nutzungsrechte gibt es, ja, wo kann ich die ablegen, wie kann ich die managen, also auf Anwenderebene schon. Es gibt ja schon sehr viele Tools oder Möglichkeiten, die das so einfach wie möglich für die Nutzer machen. Ja, Confluent zum Beispiel ist da ganz stark drin, die da wirklich eine sehr schöne technische Lösung haben. Ja, und dann geht es halt darum, dass andere Anbieter diese Technologie nutzen und dann nutzerzentrierte Oberflächen bauen für die Nutzer, wo man dann nicht unbedingt jetzt Python-Skills oder Hard-Data-Science-Skills braucht, sondern einfach nur ein Verständnis dafür, wo diese Daten herkommen und wie die fließen.
Ja, dann sehr gute Punkte. Auch will ich nochmal zurückgreifen von zuvor. Also du hast vorher schon gesagt, Data in Motion. Jetzt kommen so wieder, die Tools sind wichtig, und dann auch wieder Confluent erwähnt. Also will ich mal die Brücke schlagen. Also mit Kafka. Wenn man jetzt das Ganze aufbaut und dann schon das Fundament legt, und dann will man das Fundament natürlich richtig legen, damit es auch noch in 20 Jahren das Haus dann richtig steht. Und da ist momentan so die Frage oder der Wandel, wie ich öfter sehe, dass es immer mehr in Realtime-Analysen geht. Soll man das dann gleich mit berücksichtigen? Also ich sehe es auch wieder, dass in vielen relativ viel mit Batch gearbeitet wird. Was ist da deine Meinung da dazu?
Mhm. Ja, also dieser Data Mesh Ansatz, also dieses dezentrale Denken, funktioniert ja gar nicht, ohne dass man eine Art zentrales Nervensystem darüber legt. Und das eine geht nicht ohne das andere. Also dieses zentrale Nervensystem ist dann beispielsweise, ja, so ein Confluent, ja. Wir sprechen da von verschiedenen Maturity Levels of Data Streaming. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man bei der Phase 1 schon versteht, dass man eine wichtige Grundlage schaffen muss, die eine Kombination aus aus Datenkultur, Nutzungsverhalten bis hin zu sinnvollen Datenlogiken führt. Ja, und das ist dann die Phase 1. Und manche Top-Konzerne haben nicht mal die Phase 5 erreicht. Also es ist so in 5 Phasen unterteilt. Und selbst die großen Player haben es nicht mal geschafft, dorthin zu kommen. Ja, also es ist wirklich ein langer Weg, den man da gehen muss.
Ja, vor allem muss man noch berücksichtigen, oder die großen Player, die haben ja oft auch schon Infrastruktur aufgebaut. Das heißt, ich glaube, die sind jetzt ja schon dabei und haben Analysen gemacht, hauptsächlich allerdings in Batch-Prozessen. Das heißt, ein Prozess oder eine Berechnung, die läuft einmal täglich und schreibt dann die Ergebnisse zurück, oder die läuft einmal wöchentlich, einmal monatlich. Und die haben jetzt die ganzen Analysen gemacht, die haben die ganzen Daten, Pipelines danach aufgebaut. Und wenn das Ganze jetzt in Motion gehen muss, dann ist es ja wirklich ein kompletter Shift. Das heißt, sie müssen eine ganze IT sozusagen umwandeln in Data in Motion, dass es wirklich nur noch gestreamt wird, dass es gezapft wird und gleich analysiert. Und das ist natürlich schon ein Riesenaufwand. Wie du schon gesagt hast, es muss wirklich dann so zentrale Komponente dann aufgebaut werden. Wenn jetzt eine Firma wahrscheinlich neu anfängt, dann hat sie natürlich leichter, gleich ein Data in Motion Tool zu nehmen, weil sie nicht die alten Systeme hat, die nach und nach abgebaut werden müssen.
Da würde ich jetzt Jein sagen. Also auch ein Unternehmen, was schon eine ganz andere Struktur angelegt hat. Ja, sagen wir mal, die haben eine Mischung aus Serverstruktur, ja, die haben teilweise Server da, die haben irgendwie, nutzen die auch ein bisschen Cloud und irgendwie noch lokal auf den PCs. So, das heißt jetzt nicht, dass die nicht, dass die es schwieriger haben, ein zentrales Nervensystem anzulegen. Weil das ist ja gerade das Schöne an solchen Technologien wie Apache Kafka, ja, dass man diese Sachen gut miteinander verbinden kann. Und dann heißt es einfach nur darum, wie kriege ich das in eine Nutzungslogik rein? Ja, ich habe zwar die verschiedenen Quellen, ja, als Datenquellen, und wie streame ich das so, dass das in eine vernünftige Nutzerlogik dann zusammenfließt? Also es macht dann keinen Unterschied, ob ich dann schon komplett cloud-basiert bin oder ob ich da gemixte Strukturen habe.
Ja, dass man es noch einbaut. Und dann in der Praxis ist es dann oft noch so bei Kafka, dass dann doch jemand die Daten dann rauszieht und dann im Batch einmal täglich bearbeitet im Nachgang. Ich glaube, das sind wichtige Themen, Kafka da reinzukriegen oder auch in Motion, aber dann auch wirklich, wie du schon gesagt hast, den Kulturwandel hinzubekommen, dass man dann auch nicht mehr in diesen Batch-Prozessen denkt, sondern auch den Mitarbeiter dann wirklich im Streaming-Prozess denkt, was natürlich dann auch bei der Abstraktion her, glaube ich, nochmal eine Herausforderung ist.
Ja, da sprichst du auch jetzt gerade was Interessantes eigentlich nochmal an. Das ist halt auch die Problematik, wenn man den Nutzer dann halt nicht wirklich abholt. Wir haben jetzt hier in den Interviews beispielsweise ganz oft die Situation gehabt, ja, da ist ein funktionierendes ERP-System, aber dennoch ziehen sich die Mitarbeiter Excel-Sheets aus den Daten, bearbeiten das Ganze auf den Excel-Sheets und laden das dann wieder ins ERP-System ein. Ja, das ist ein Workaround, die sie sich selbst angeeignet haben, weil die einfach empfinden, dass dieses Excel-Sheet kontrollierbarer ist. Die haben da ein bisschen mehr Macht über dieses Excel-Sheet. Die können da mehr variieren. Die können das so machen, wie sie es möchten. Nur dadurch, dass man diese Nutzerlogik übersehen hat oder nicht beachtet hat, ja, entsteht da ein komplett neuer Workaround, der das System quasi missbraucht. Ja,
also ich will gar nicht mit nachzählen oder nachdenken, wie oft ich schon Dashboards gebaut habe, und dann mussten die Dashboards exportierbar in Excel sein, damit noch viele Abteilungen dann mit arbeiten können, was natürlich Sicherheits-Security-Anforderungen nicht erfüllt, was natürlich auch totaler Quatsch ist, wenn jemand was ändert oder nachträglich noch einfügt, ist ja nicht mehr genaue Daten.
Exakt.
Man kann die dann tunen, man kann die nochmal anpassen, nachfrisieren sozusagen, aber es sind ja natürlich, ist es ja eigentlich ein Super-GAU für ein Unternehmen, wenn dann vielleicht mit falschen Daten gearbeitet wird, wenn die Daten irgendwie rauskommen. Also es ist eigentlich eher in die, sagen wir mal, ganz klar in die falsche Richtung, aber oft, wenn es natürlich angenehm ist, einfach, und man hat es immer schon so gemacht, dann wird es leider öfters eingesetzt. Also da ist dann auch der Kulturwandel doch ganz, ganz wichtig.
Ja, definitiv. Ja, gerade diese Aktualisierbarkeit, ja, das ist halt auch gerade ein Schlüsselpunkt vom Data Streaming, dass ich das in Echtzeit habe, alle Änderungen, ja, und dass alle anderen dann auch Bescheid wissen, da wurde was geändert.
Ja, und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Also die ganzen Analysen, wenn man jetzt sagt, okay, macht die Analysen, Batch einmal im Monat, dann ist man natürlich einen Monat zurück, wenn ein Unternehmen schon in Echtzeit analysieren kann und sieht, irgendwelche Verkaufszahlen gehen runter in Echtzeit, sehen dann gleich das Problem, können es gleich beheben, dann ist es natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen. Man kann die Kosten senken, Umsätze vielleicht auch erhöhen. Also es ist wirklich dann entscheidend in Zukunft, wer am schnellsten seine Analysen erhält.
Ja, definitiv. Also Kosten ist da ein entscheidender Punkt. Also in unseren Untersuchungen hatten wir Medienbrüche festgestellt, die dann dazu führten, dass man halt gewisse Tasks dann halt mit Papier in Papierform gelöst hat. Ja, und wir haben das dann untersucht, das hat dann wirklich dazu geführt, dass die Person oder Mitarbeiter da 3 Stunden am Tag dann halt nur mit dem Sortieren dieser Papiere beschäftigt waren. Ja, und wenn man das summiert, ja, auf einen Monat oder auf ein Jahr, das sind Gelder, die da wirklich verloren gehen.
Wirklich schwer vorzustellen manchmal, ja, wo Gelder verschwendet also, werden.
Das ist manchmal sehr interessant.
Ja, also sehr spannende Eindrücke, was wir jetzt besprochen haben, also mit dem Data Mesh, wie es aufgebaut ist, die Herausforderungen, auch die Kultur zu ändern, nicht nur auf Hardware, auch von Soft Skills. Hast du jetzt noch zum Abschluss ein paar Tipps für unsere Zuhörer, wo du sagst, das sind die wichtigsten Tipps für Data Science Anfänger oder für Projektleiter, was sie auf jeden Fall beachten müssten?
Ja, also für angehende Data Scientisten kann ich nur sagen, versucht auf allen sinnvollen Events irgendwie aufzutauchen. Man unterschätzt das sehr stark, aber gerade auf diesen Events entstehen neue Kontakte, die wirklich vieles verändern können. Ja, ob es jemand ist, der mit einem eine Firma gründen möchte oder ob es jemand ist, der gerade in dem Bereich jetzt jemanden braucht, der eine These schreibt oder was auch immer. Auf solchen Events, ja, Veranstaltungen im Bereich Data Science ist das natürlich ganz wichtig, dass man da wirklich hingeht. Also manchmal unterschätzt man das, da denkt man, ja, dann gucke ich mir das alles an, als wäre man auf irgendeiner Messe, auf der Autoschau, IAA oder so heißt das, glaube ich, dann guckt man sich die Autos an, das war's. Nee, auf solchen wirklich Connect-Events, ja, oder jetzt das Event, was jetzt in Berlin stattfindet.
Ja, so danke auch noch für die Vorlage. Das ist wirklich ein cooler Tipp mit den Events. Und das Event, wo wir sind, das war nicht abgesprochen, sondern der Tipp kam natürlich so von Timo, aber ich steige da gerne auf. Wir sind auf der MLCon. Also diese genau, ist jetzt in Berlin am 30. November. Und da halte ich auch 2 Vorträge oder einen Workshop, einen Vortrag über MLOps. Und auch nochmal ein anderes Event in München, PyData, planen wir zu organisieren im Januar. Also da auch bei Meetups PyData München nachschauen, dann seht ihr auch, wann es stattfinden wird.
Ja, genau. Ja, das war so mein Tipp, den ich da mitgeben kann.
Sehr schön. Ein spannender Tipp, auch wichtig, nicht nur für Anfänger im Data Science Bereich, auch wenn man schon etabliert ist, wenn man schon Projektleiter ist, Führungsposition. Ich glaube, das ist für alle wichtig, sich zu vernetzen, Visibility zu zeigen, neue Ideen zu sammeln, neue Themen zu finden, natürlich auch im Podcast hören, aber wenn man wirklich mal vor Ort ist auf einem Event, dann hat man da nochmal andere Kontakte. Sehr schöner, wichtiger Punkt. Ja, dann danke dir, Timo, für das spannende Gespräch. Und danke, dass du auch teilgenommen hast.
Ja, vielen Dank, René. Ich hoffe, ich konnte nützliche Infos vermitteln.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.